Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Karfreitag vorgesehene Predigttext in der Perikopenordnung, er steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Wir hören auf die Verse 11 bis 14. Dort heißt es: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Amen. Ohren stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden gewaltigen Sätze, die wir jetzt haben hören dürfen als Predigttext. Wir wollen dich bitten, wenn wir die Predigt jetzt hören, eben über diese wunderbaren Verse, Herr, dass du zu uns sprichst, damit wir das noch einmal neu begreifen, was du auf Golgatha für uns getan hast. Damit das gelingt und damit diese Predigt Frucht bringt für unseren Glauben, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch den guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber eben in diesem Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich ein junger Gymnasiast war, also 5., 6. und 7. Schuljahr, da habe ich dreimal am Vorlesewettbewerb unseres Gymnasiums teilgenommen. Ich sage das auch direkt, ich bin direkt in der ersten Runde gescheitert halt. Also weder in der 5. noch in der 6. noch in der 7. Klasse konnte ich mich dann für den Zwischendurchgang an der Schule qualifizieren. Ich bin immer direkt halt ausgeschieden. Warum? Weil ich bei diesem Vorlesewettbewerb nach Meinung der Juroren und meines Deutschlehrers, der das immer erklärte, nicht richtig den Text betont hätte. Ich hätte das nicht richtig erfasst, was da stünde, und das würde man an der Betonung merken. Ich habe zwar flüssig lesen können halt, aber die Betonung habe ich aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht nicht richtig hinbekommen halt. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das richtig oder falsch war. Wir wollen es einfach mal so hingestellt lassen, wenn ein studierter Germanist das so einem kleinen Gymnasiasten sagt halt. Aber eins habe ich da begriffen halt, es kommt ganz häufig auf die Betonung an. Was man in einem Satz wie betont und was da wichtig ist. Und wenn wir uns jetzt unserem Predigttext zuwenden, dann ist das etwas ganz Interessantes, was wir hier betonen. Man muss dazu natürlich wissen, halt, dass Paulus hier im Heiligen Geist im Kolosserbrief was ganz Komprimiertes gebracht hat. Er hat im Prinzip ja das ganze Kreuzesgeschehen nochmal in diesen beiden Sätzen, in diesen zweieinhalb Versen einfach ausgedrückt halt. Und trotzdem will ich versuchen, die Dinge einfach so unterschiedlich zu betonen, um da jeweils ein anderes Schlaglicht drauf zu setzen, durch das wir dann hoffentlich nochmal neu das Kreuz und die Bedeutung des Erlösungstodes Jesu vor Augen gestellt bekommen. Und wenn ich das gemacht habe, hoffe ich, dass am Ende der Predigt auch deutlich wird, warum ich dieser Predigt folgende Überschrift gegeben habe: die Freudenbotschaft zu Karfreitag. Darunter habe ich die gestellt, und warum ich das gemacht habe, wird hoffentlich am Ende der Predigt dann sichtbar durch die unterschiedliche Betonung, die ich zuvor vornehme. Und ich werde dreimal unterschiedlich diesen Predigttext betonen. Einmal werde ich die Betonung legen auf die Macht der Finsternis, zum Zweiten auf die Vergebung der Sünden und zum Drittens auf die Teilhabe am Erbteil. Die Freudenbotschaft zu Karfreitag. Das Erste, was ich betonen möchte und was dieser Text zum Ausdruck bringt, ist die Macht der Finsternis. So möchte ich noch einmal den Text lesen. Da heißt es: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Die Macht der Finsternis. Das ist das, wovon Paulus hier spricht und von dem die Bibel immer und immer und immer wieder spricht. Diese Dualität, dieser Dualismus zwischen Licht und Finsternis. Jesus ist das Licht, der Teufel mit seinen Dämonen ist die Finsternis. Schon in Matthäus 4, zu Beginn seines Wirkens, heißt es von Jesus, noch bevor er den ersten Satz sagt: Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Im Johannesevangelium ist dieser Dualismus Licht, Finsternis immer und immer wieder zu sehen. Schon zu Beginn im Johannesprolog heißt es, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Römer 13 schreibt Paulus, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Oder im Epheserbrief schreibt der Apostel, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Es gibt zwei Bereiche in dieser Welt, nicht mehr. Und da gibt es keinen Zwischenraum zwischen. Du gehörst entweder dem Teufel oder gehörst Jesus Christus. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Du bist entweder im Licht, das Jesus Christus ist, oder du bist in der Finsternis und findest du nicht zu Jesus, wirst du in der Finsternis für alle Ewigkeit bleiben und da wirst du nicht mehr rauskommen. Jesus selber nimmt das immer wieder auf in seiner Verkündigung, wenn er etwa davon spricht, wie es sein wird bei dem königlichen Abendmahl, wenn auf einmal jemand kommt, der eben nicht das leinerne Festkleid hat, das gewaschen ist vom Blut Jesu. Und dann sagt er, nehmt ihn, werft ihn raus in die Finsternis. Auch bei Matthäus 25 genau dasselbe. Das Herauswerfen in die Finsternis bei denen, die nicht dazugehören halt. Eine ganz klare Trennung. Du gehörst zu Jesus oder du gehörst zum Teufel. Du bist Licht oder du bist Finsternis. Und die Finsternis regiert in dieser Welt, das müssen wir wissen. Diese Welt, obwohl sie Gott gehört, Jesus natürlich der Herr ist, ist für die Zeit, bis Jesus Christus das Endgericht hält, unter der Macht des Teufels. Er ist der Fürst dieser Welt, ist die Macht der Finsternis. Und diese Finsternis, sie arbeitet mit der Sünde. Das ist das, was die Finsternis tut. Sie arbeitet mit der Sünde. Solange der Teufel nicht in der Welt war, im Paradies, gab es keine Sünde. Und dann kommt der Teufel und diese Welt fällt in Sünde halt und ist der Macht der Finsternis seitdem ausgeliefert. Und das ist eben nicht eine kleine Tatsünde, die wir ab und an machen halt, wo wir mal die Notlüge hätten halt oder da mal zu schnell im Verkehr fahren oder irgendwelche Sünden beim Essen machen, sondern die Sünde, von der hier die Rede ist, die ist eine Macht. Das ist ein gesamtes Konstrukt und egal wie klein unsere Sünde auch ist, die wir tun, wenn wir Sünde tun, sind wir in der Trennung von Gott und dann hat die Macht der Sünde, dann hat der Teufel über uns Gewalt. Und diese Macht der Sünde ist gewaltig, diese Macht der Finsternis. Paulus schreibt in Römer 7, er, der voll des Heiligen Geistes ist, er, der große Apostel, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich es aber tue, so will ich es nicht, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Obwohl er den Heiligen Geist hat, wohnt immer noch Sünde in ihm. Und das ist eine furchtbare Irrlehre, wie so manche Pfingstler erzählen, also nach dem Motto, man könnte hier auf dieser Welt schon das Heiligtum erreicht haben, man könnte sündlos leben. Das funktioniert nicht. Die Macht der Sünde ist gewaltig. Wir können gegen diese Sünde nichts tun, wir als Menschen. Das kann nur Jesus Christus. Er hat die Macht, die Finsternis der Sünde getragen. Das ist das, was wir eben noch mal in der Lesung gehört haben halt. Als Jesus stirbt, da kommt eine Dunkelheit, eine Finsternis von der 6. bis zur 9. Stunde über diese Welt. Das ist die Macht der Finsternis. Das ist der Kampf, den der Heiland in seiner Todesstunde auszustehen hat. Da kämpft er gegen all die Sünde. Und zwar nicht gegen die Sünde, die er getan hätte, denn er ist ja sündlos gewesen. Hier kämpft er gegen all die Sünde, mit all dem Dreck, mit all den Verfehlungen, die bis dahin geschehen sind und mit all der Sünde und Schuld, die noch werden sollte. Mit all dem, was wir getan haben, wo wir schuldig werden. Das ist die Macht der Finsternis, die da reingebrochen ist, eben auch sichtbar für alle Menschen, als es dunkel wurde und kein Licht mehr auf dieser Welt dann gewesen ist. Die Macht der Finsternis. Und mit dieser Macht der Finsternis hast auch du zu kämpfen, mit der Macht der Sünde. Dass du, obwohl du zu Jesus Christus gehörst, immer wieder gucken musst, wie die Macht der Finsternis dich angreift. Der Heiland sagt dir, trachte nicht nach Geld, sei nicht habsüchtig. Die Macht der Finsternis sagt, Geld macht glücklich, Geld ist wichtig. Der Heiland sagt dir, du brauchst Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Die Macht der Finsternis sagt, da brauchst du das Sabbatgebot nicht zu halten. Das ist doch was Antiquiertes, du weißt es besser. Die Macht der Sünde sagt dir, Jesus Christus sagt dir, Tu keine Unzucht. Betrüg deine Ehefrau, deinen Ehemann nicht. Die Macht der Sünde, die Macht der Finsternis sagt, das ist schon in Ordnung, wenn du nachts da deinen Computer anschaltest. Das ist schon in Ordnung, wenn du da ein Verhältnis mit deinem Nachbarn hast. Merkt schon keiner, du hast das verdient. Jesus Christus sagt, wenn du dich nicht reinwaschen lässt von meinem Blut, dann bist du tot für alle Ewigkeit, da bist du verloren. Und die Macht der Finsternis sagt, Leben funktioniert auch ohne Jesus Christus. Es gibt gar keine Hölle. Das haben sich die Christen doch nur alles ausgedacht. Das ist die Macht der Finsternis. Und die Macht der Finsternis geht weiter. Nicht nur das Bestreiten dessen, was im Wort Gottes ist. Die Macht der Finsternis, die können wir erleben, wenn wir die Nachrichten anmachen, wenn wir in die Ukraine gucken mit dem Krieg, wenn wir nach Eritrea gucken auf diesen Bürgerkrieg, der dort herrscht, mit all dem Abschlachten. Wenn wir in die Geschichte gucken, der Erste, der Zweite Weltkrieg, wenn wir nach Auschwitz gucken halt, nicht? Das sind die ganz großen Dinge. Die Macht der Finsternis, was das für eine Macht hat mit der Satan, mit all seinen Dämonen, wie er die Menschen schlagen kann halt, nicht? Aber es geht auch im Kleinen, da kannst du in deinem Umfeld gucken, da ist das Scheitern einer Ehe, da ist Arbeitslosigkeit, da ist Krankheit, da ist Streit, da ist Vergebung, die nicht Raum findet halt. Macht der Finsternis. Und das ist das, was eben der Teufel will. Er will über die Sünde, über die Macht der Finsternis halt, will er dich zerstören, will er uns zerstören. Das ist das, was der Teufel, der selber nun schon geurteilt ist und der in den ewigen Tod geht, möchte. Er möchte den Tod für die Menschheit. Jesus möchte das Leben. Der Teufel möchte den Tod. Die Bibel beschreibt drei unterschiedliche Arten von Tod. Den geistlichen Tod, den körperlichen Tod und den ewigen Tod. Alle drei Arten des Todes will der Widersacher für dich. Er will deinen geistlichen Tod, dass du dich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigst. Dass du nur dein Leben hier auf Erden lebst. Das ist das, was in Lukas 9 berichtet ist, wenn da jemand sagt, als Jesus ihm sagt, komm, folge mir nach und sagt, ja, das will ich gerne tun, aber erst will ich meinen Vater beerdigen. Dann sagt Jesus, lass die Toten beerdigen. Das ist der geistliche Tod. Das ist aber auch der körperliche Tod, das biologische Ende. Da hat der Widersacher Freude dran, wenn Menschen sterben, früh und jung und möglichst elendig halt nicht. Aber das ist vor allen Dingen der ewige Tod. Das ist die ewige Verdammnis. Wenn Menschen in ihrem Leben nicht zu Jesus gefunden haben, dann den biologischen Tod erleben und dann irgendwann den ewigen Tod erleben. Das ist das große Ziel des Widersachers. Und dadurch hat er deshalb hat er die Sünde in diese Welt geschickt. Und das ist eine Macht, gegen die wir nicht ankommen. Ich habe das eben noch gelesen von Paulus, ich habe das gehört halt nicht. Selbst Paulus kann es nicht. Wir schaffen es nicht. Und es ist wichtig, dass wir gegen Sünde angehen. Aber eins müssen wir wissen, wenn wir alleine gegen Sünde kämpfen, versuchen mit der Macht der Finsternis fertig zu werden, dann werden wir es nicht schaffen. Dann werden wir es nicht hinkriegen, dagegen anzukommen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, der uns hilft bei der Macht der Finsternis, der Macht der Sünde. Und zwar hilft er uns dagegen, damit durch die Vergebung der Sünden. Und damit kommen wir zur zweiten Betonung dieses Predigttextes, was ich herausheben möchte, nämlich die Vergebung der Sünden. Da heißt es, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der heiligen Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist das, was uns hilft gegen die Macht der Finsternis. Gegen all das Furchtbare, was in dieser Welt passiert, im Großen wie im Kleinen, mit all dem, was wir nicht tun wollen und trotzdem tun, weil wir eben unter dieser Macht der Finsternis stehen, dass er uns die Vergebung der Sünden schenkt. Das ist das Wunderbare. Dazu ist Gott in diese Welt gekommen, weil er weiß, dass wir mit der Macht der Finsternis nicht fertig werden, ist er gekommen und hat mit seinem Blut die Vergebung der Sünden erwirkt. So heißt es in 1. Johannes 1, 7 und 8. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Die Macht der Finsternis wird nur durch Jesus gebrochen und ist final gebrochen durch das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, nämlich indem er sich hingegeben hat, sein Leib und sein Blut für uns gegeben hat. Dadurch ist die Macht der Finsternis gebrochen. Und dadurch sind wir gerecht vor Gott. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, wir sind nicht mit Silber oder Gold erlöst von unserem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Und dieser nichtige Wandel nach der Väterweise ist eben der Wandel in der Macht der Finsternis. sondern wir sind erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Blut Jesu ist es, das uns erlöst und Vergebung der Schuld und Rettung von der Macht der Finsternis schenkt. Nicht Gold und Silber, nicht unsere Scheckbücher und nicht unseren Zehnten, den wir geben. Nicht unsere eigenen Leistungen, die guten Werke sind es halt. Nein, es ist allein das Blut Jesu Christi. Es ist keine kirchliche Tradition, es ist keine christliche Konfession, es ist auch keine menschliche Religion. Es ist allein Jesus Christus mit seinem Blut, mit dem er uns gerettet hat aus der Macht der Finsternis. Wir brauchen das Blut Jesu Christi. Und ich sage das deshalb auch noch einmal so deutlich, weil wir ja gleich noch mal Abendmahl feiern. Und für die, die dann da bleiben werden, dass uns das klar ist, dass es das Blut Jesu Christi ist, das Wichtigste, was es für unser Leben braucht. Es gibt so viele Dinge, die in dieser Welt notwendig sind, vermeintlich, die es dann braucht, dass wir ein gutes Gehalt haben und dass wir in vernünftigen sozialen Beziehungen leben, gesunde, vernünftige ärztliche Versorgung haben. All diese Dinge sind wichtig. Aber das Wichtigste ist das Blut des Heilandes Jesus Christus, weil dieses Blut uns schützt vor der Macht der Finsternis, vor der Macht der Sünde. Noch einmal, dieser Macht der Sünde, dieser Macht der Finsternis sind wir alle ausgesetzt. Und wir brauchen die Vergebung unserer Sünden durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Das ist das, was der Weltmensch, der in der Finsternis wandelt, nicht versteht und annehmen will. Der Weltmensch denkt immer wieder, ja, ich bin doch in Ordnung. Ich mit meinem Leben, ja klar, da gibt es die ein oder andere Verfehlung, aber das wird der lebendige Gott schon nicht so recht nehmen. Da wird er schon mich nicht fragen, da wird er mich schon durchwinken halt. Ne? Ich bin ja sonst in Ordnung. Und man entschuldigt sich für alles und hat für alles eine Erklärung halt. Und man denkt immer noch, man wäre in Ordnung. Der Christmensch, der im Licht Jesu Christi wandelt, wo das Licht des Heilandes auf die eigene Schuld fällt, der weiß ganz genau, ich bin schuldig, ich bin Sünder. Und der weiß, er bedarf der Vergebung vor Jesus Christus. Der denkt, na, ich bin schon in Ordnung vor Gott, der ist unter der Macht des Finstern. Der ist immer noch in der Sünde. Wer aber erkannt hat, dass er Sünder ist und dass er sich zu demütigen hat vor dem lebendigen Gott und dass er die Vergebung der Schuld und das Blut Jesu Christi braucht, der geht eben im Licht Jesu Christi. Und wir kriegen eben nur durch das Blut von Jesus Christus den Frieden mit Gott geschenkt. Wir haben Unfrieden mit Gott. Das ist die Wahrheit der Bibel. Wir haben Unfrieden mit Gott, solange wir nicht unterm Kreuz sind. Und es ist eine Lüge des Teufels, es ist eine Lüge der Sünde, wenn sie erzählt, ja, du bist schon in Ordnung. Und der liebe Gott, von dem ja in der Bibel so nie die Rede ist mit diesem Terminus, der liebe Gott wird es schon nicht so ernst nehmen. Oh doch. Und alle Schuld und Sünde, die nicht mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus getilgt ist, wo keine Vergebung der Sünden erwirkt ist, wird bleiben für alle Ewigkeit. Und da haben wir uns zu verantworten. Und da können wir uns vor dem lebendigen Gott nicht verantworten. Und da müssen wir mit der Macht des Finstern weiterleben. Aber Gott sei Dank hat er uns ja die Vergebung der Schuld in seinem Blut gegeben, dass wir uns darüber keine Sorgen mehr machen müssen, wenn wir eben unterm Kreuz stehen. Aber das müssen wir eben tun. Wir müssen eben diesen Anteil an seinem Kreuzestod haben, dass er sein Leib für uns gegeben hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Johannes 5 heißt es, Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist nochmal ganz deutlich von Jesus gesagt, hier in Johannes 5 zu sagen, wir brauchen sein Kreuz, wir brauchen seine Vergebung der Sünden, sonst können wir nicht bestehen vor dem lebendigen Gott. Es ist zu haben, dass die Väter der Erweckungsbewegung immer gesagt haben, das Blut Jesu Christi, was uns in das Buch des Lebens einträgt. Wir brauchen Teilhabe an Jesus und dann haben wir Teilhabe eben auch am ewigen Leben. Die Macht der Sünde, die Macht der Finsternis ist stark und gewaltig und sie wirkt in dieser Welt. Aber viel stärker noch ist die Macht der Vergebung Jesu Christi. Noch viel stärker ist das, was das Blut Jesu Christi kann und tut, wenn wir es gläubigen Herzens annehmen. Dann sind wir befreit von der Macht der Sünde und reingewaschen von all unserer Schuld und haben ewiges Leben. Der Sünde soll, so heißt es im Römerbrief, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Und dann kommen wir zum dritten Punkt unseres Predigtexts, zur dritten Betonung über die Teilhabe am Erbteil, eben dieses ewige Leben. Ich lese noch einmal die 2,5 Verse aus Kolosser 1, da heißt es: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist, was wir wissen dürfen, wenn wir Anteil haben an Jesus, wenn sein Blut uns reingewaschen hat und wir dadurch Vergebung der Sünden haben und die Macht der Finsternis in unserem Leben gebrochen ist, dann haben wir Anteil am Erbe mit all den anderen Heiligen. Dann gehören wir dazu. Galater 3,29 heißt es: Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Epheser 1 heißt es: Wir sind in Christus Jesus zu Erben eingesetzt. Jakobus 2, Vers 5 heißt, ihr seid Erben des Reiches. Erben. Und zwar sind wir nicht nur Erben, dass wir irgendwie so einen Anteil bekommen. Das ist ja irdisch so, wenn man irgendwie, wenn einer gestorben ist, der Nachbar meinetwegen, dann kriegen die drei Kinder, was weiß ich, das meiste vom Erbteil. Aber wenn man dem einen Rasen gemäht hat, ne, da kriegt man, was weiß ich, den Rasenmäher und irgendwie noch 10.000 Euro, so einen kleinen Anteil halt, nicht? Bei Gott ist das anders. Wir sind Erben und dadurch automatisch auch Kinder Gottes. Dadurch, dass der Sohn Gottes für uns in den Tod gegen unsere Schuld und Sünde getragen hat, hat er den wunderbaren Wechsel, den wunderbaren Tausch erwirkt, dass wir, die wir eigentlich die Sünde verdient hätten, zu Kindern Gottes wurden, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir kriegen nicht nur so einen kleinen Anteil am Erbe, so einen kleinen Anteil am himmlischen Jerusalem, was schon großartig genug wäre. Wir werden auch zu Kindern Gottes. Das ist das Wunderbare, dass wir vor diesem Gott treten dürfen als Kinder Gottes, dass er unser uns liebender Vater ist, dass er uns befreit hat von der Macht der Finsternis und dass er uns versetzt hat in sein himmlisches Königreich, aber nicht nur das, sondern dass er uns quasi adoptiert hat und zu Kindern gemacht hat. Wir haben in Adam alle erleben müssen, wie wir unserer Kindschaft enterbt wurden. Das nennt die Bibel die Erbsünde, wie wir alle unter die Macht der Finsternis gefallen sind. Aber wir durften eben in Jesus Christus auch alle erleben, wie wir neu wieder ins Erbe eingesetzt werden, wie wir wieder zu Gottes Kinder werden dürfen und das Erbe antreten dürfen. Allerdings müssen wir dieses Erbe antreten. Das ist kein Automatismus. Der Sündenfall von Adam, der uns alle mitgezogen hat unter die Macht der Finsternis, das war ein Automatismus. Da kann kein Mensch irgendetwas gegen tun. Da wird er auch nicht gefragt, ob er es gut oder schlecht findet. Das ist so. Jeder Mensch ist verdammenswerter Sünder und kann nichts zu seiner Erlösung beitragen. Aber Gottes Kind wieder zu werden, das Erbe zu bekommen, diese Teilhabe zu haben, da müssen wir was für machen. Das Erbe müssen wir antreten, ganz so wie hier auf Erden. Wenn man irgendwo Erbe wird, dann muss man das Erbe auch antreten. Wenn man vom Vater oder von Mutter dann, wenn die verstorben sind, etwas vererbt bekommt, kann man auch sagen, möchte ich nicht. Ob es nun viel Geld ist oder Schuld ist, man kann ein Erbe auch ausschlagen. Und genauso ist es eben auch bei der Gnade Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Da ist alle Hilfe gegen die Macht der Finsternis, da ist alle Rettung, da ist das ewige Leben. Aber Gott bietet es in Liebe an. Liebe zwingt nicht. Wir haben das eben im Spruch für diese Woche nochmal gehört, zu Beginn des Gottesdienstes, Johannes 3, dass es in Liebe geschehen ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gehabt hat. Das heißt aber auch, dass wir Nein sagen können. Gott bietet es an, in Jesus Christus das ewige Leben, Teilhabe am Erbteil, aber er zwingt niemanden. Und vielleicht sind ja Menschen heute hier, die noch immer unter der Macht der Finsternis stehen und noch nicht eingetragen sind mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus in das Buch des Lebens. Vielleicht hört ja einer zu. Den möchte ich sagen, Gott lädt dich heute am Karfreitag 2023 noch einmal ein. Lass dich von ihm befreien aus der Macht der Finsternis. Nimm die Vergebung der Sünden an, die Jesus Christus für dich erwirkt hat am Kreuz von Golgatha, und lass dich befreien und reinwaschen durch sein Blut, auf das du Anteil am Erbe hast. Dazu musst du deine Schuld ihm bekennen, dazu musst du unter das Kreuz kommen und ihm versprechen, ihm forthin nachzufolgen. Dazu lädt dich Jesus Christus ein. Aber ich möchte auch denjenigen jetzt, die unter uns sind, das ist, denke ich mal, die deutliche Mehrheit, die wiedergeboren sind, die diesen Schritt schon getan haben, noch einmal sagen: Halleluja, ihr dürft euch freuen. Ihr seid befreit von der Macht der Finsternis. Ja, da werdet ihr noch das ein oder andere Schwierige in dieser Welt erleben mit all dem, was ihr mitbekommt. Aber ihr dürft wissen, ihr seid schon befreit. Das hat keine Macht in Wirklichkeit mehr über eurem Leben, weil ihr frei seid durch die Vergebung der Sünden, die Christus Jesus durch sein Blut auf Golgatha für dich erwirkt hat. Das darfst du noch einmal neu hören. Und das kennst du schon, diese Botschaft, schon so lange. Aber du darfst es neu hören für dein Leben. Du bist befreit. Du hast Anteil am Erbe. Die Macht der Finsternis, die hat in Wirklichkeit keine Befugnis mehr über dein Leben. Du bist befreit und darüber darfst du dich freuen. Und wenn du das begriffen hast, was das heißt, die Macht der Finsternis hat keine Kraft mehr über mein Leben. Jesus Christus hat für mich Vergebung der Sünden erwirkt. Ich habe Anteil am Erbe. Ja, was passiert dann? Ja, da wirst du nur noch mit Freuden dem Vater Dank sagen. Mit Freuden dem Vater Dank sagen, auch und gerade an diesem Karfreitag. Eigentlich gehört ja Karfreitag und Freude nicht zusammen. Eigentlich ist der Karfreitag ja geprägt vom Leid, vom Trauer, von der in sich gekehrten Besinnlichkeit. Und wenn wir an das denken, was Jesus getan hat für all die Schmerzen, dann ist das auch vollkommen richtig. Wenn wir aber darüber nachdenken, was er für uns getan hat, was das für uns bedeutet, dass wir eben, jetzt bin ich wieder bei den drei Punkten, befreit sind aus der Macht der Finsternis, dass wir eben Vergebung der Sünden haben und dass wir Anteil am Erbteil haben, da können wir nur mit Freude Dank sagen dem Vater. Und so beginnt ja auch unser Predigttext. Und so möchte ich ihn noch einmal betonen und damit dann hoffentlich auch verständlich gemacht haben, warum ich die ganze Predigt so überschrieben habe, dass die Freudenbotschaft zu Karfreitag heißt. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist das, was bleibt, wenn man diese drei unterschiedlichen Betonungen verstanden hat. Dass man dann nur noch mit Freuden dem Vater Dank sagt für das, was er für uns in Jesus Christus getan hat. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet gewesen und ist es auch jetzt für diese Predigt, dass das hoffentlich durch den Heiligen Geist bei euch angekommen ist. Was das Kreuzesgeschehen für dich bedeutet und dass dir das nochmal durch den Heiligen Geist neu einfach Antrieb gibt, dem Vater mit Freuden Dank zu sagen für das, was auf Golgatha für dich geschehen ist. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.